HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Hoy en domingo estaría full.
An einem Sonntag wie diesem wäre der Strand eigentlich voll.
Erst desinfizieren, dann Handschuhe an, dann nochmal desinfizieren, dann Maske an.
Hunderte Urlauber aus Deutschland sollen am Ballermann auf Mallorca gefeiert und dabei die Corona-Regeln völlig missachtet haben.
In diesem Jahr wird das Bruttoinlandsprodukt so stark sinken wie seit dem Spanischen Bürgerkrieg nicht mehr.
Es ist nötig zu zeigen, dass Spaniens Demokratie mittlerweile gefestigt und stark ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Bürgerkrieg mit einem Putsch gegen die etablierte Demokratie losgegangen ist. Katalonienweit ist die Zahl der Neuinfektionen so hoch gestiegen wie seit Mai nicht mehr. Wir nehmen es locker. Wir wollten eigentlich jetzt mit dem Motorrad in den Urlaub fahren. Das geht nun nicht. Die Umstände lassen es nicht zu.
Entweder strengen wir uns an und gehen mit dem nötigen Mut und der nötigen Vorsicht vor, um den Leuten zu helfen, in die neue Normalität zu finden. Oder wir müssen eben noch ein Jahr warten.
Das ist Spanien nach Corona. Ein Jahr warten will niemand. Und deswegen wird jetzt zum Beispiel auch im Teatro Real in Madrid wieder La Traviata von Giuseppe Verdi gegeben. Zwar ohne Kuss und Berührung, aber mit ausgefeilter Hygienekoreografie. Masken, Desinfektion, Temperaturmessung, das gehört ab sofort zum Opernbesuch dazu. Und trotzdem wird diese neue Normalität von einem Aufatmen begleitet. Denn Spanien hat mit hohen Infektionszahlen und hartem Lockdown eine schwere Zeit hinter sich. Strenge Maßnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie waren nötig und die Bevölkerung hat sich erst einmal daran halten müssen, zu Hause bleiben. Aber das Land ist gespalten und Corona hat politisch auch Wellen geschlagen. Zentrale Entscheidungen aus Madrid werden in den Regionen wie Katalonien ja ohnehin kritisch betrachtet und die Spaltung Spaniens rührt auch aus historischen Gründen. Die Franco-Ära liegt zwei Jahrzehnte zurück, der Diktator starb 1975, aber die Vergangenheitsbewältigung läuft schleppend und mit der Umbettung Francos aus dem monumentalen Tal der Gefallenen auf einen Friedhof sind alte Wunden neu aufgerissen. Auf all dies schauen wir in der nächsten Stunde unterwegs auf unserer Weltreise in Spanien mit unserem Korrespondenten Marc Dugge. Auch in Spanien geht der Tourismus langsam wieder los, auf Mallorca schon mit den ersten Corona-unangemessenen Exzessen. Bevor wir uns den neuen Tourismus in Spanien ab Montag übrigens mit Maske genauer anschauen, begeben wir uns in ein touristisches Highlight zu alten Zeiten, das von sehr alten Zeiten zeugt. Oliver Neuroth hat die Altamira Steinzeithöhle in Nordspanien in einem Corona-freien Sommer besucht. Und siehe da, es gab schon vor Corona gute Gründe für besondere Besuchsregeln im Weltkulturerbe.
Es wirkt so, als wolle jetzt im Sommer ganz Spanien die Altamira-Höhle besichtigen. Schon einen Kilometer vor dem Besucherzentrum parken Autos wild am Straßenrand, weil der Parkplatz überfüllt ist. Patricia und Jesus sind aus Madrid gekommen. Die beiden machen ein paar Tage Ferien im kühleren Norden des Landes, auch wegen Altamira. Obwohl sie nur in den Nachbau dürfen.
Das ist eben die einzige Möglichkeit, die Malereien zu sehen. Aber der Nachbau soll ja sehr nah am Original sein.
Wir stellen uns einfach vor, dass wir in der echten Höhle sind. Die wird wahrscheinlich noch viel beeindruckender sein.
Für Steinzeitforscher ist Altamira ein Schatz. Sie gehen davon aus, dass die Höhle über 35.000 Jahre alt ist. Die berühmten Malereien sollen zwischen 16.500 und 13.000 vor Christus entstanden sein, wie der große Bison oder die roten galoppierenden Pferde, die wahrscheinlich bekanntesten Bilder in der Höhle. Die Steinzeitmenschen malten sie wohl mit Federn an die Decke. Als Farbe verwendeten sie Holzkohle, Ocker und Manganerde, gemischt mit Fett und Eiweiß. Nachdem die Höhle Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde, entwickelte sie sich zum Publikumsmagnet. Und das tat ihr nicht gut, sagt Carmen de las Heras, die Vizedirektorin des Altamira-Museums. Sie erinnert sich, dass Besucher damals sogar in der Höhle rauchen durften.
Durch den Besucherandrang im 20. Jahrhundert veränderte sich das Klima in der Höhle. Die Temperatur stieg an, die Luftfeuchtigkeit nahm ab. Die Konzentration von Gasen wie CO2 schoss nach oben, wegen der Atemluft der Besucher. Dadurch verloren die Malereien an Farbe und es ergaben sich Probleme, sie zu schützen.
Pues problemas evidentes de conservación.
1979 fiel daher der Beschluss, die Höhle wird dicht gemacht. Ende der 90er Jahre bekam das spanische Geographie-Institut den Auftrag, den Eingangsbereich der Höhle originalgetreu nachzubilden im heutigen Altamira-Museum. Pro Jahr kommen rund 250.000 Besucher. Rodrigo und Claudia stehen mit ihren Eltern direkt unter dem großen Bison und recken ihre Hälse nach oben. Die beiden Zehnjährigen sind begeistert.
Ganz toll. Wir schauen uns gerade die Höhlenmalereien an und all die anderen Sachen hier im Museum. Ich habe Lust, mehr über Höhlen zu erfahren und mehr zu lernen, später einmal Dinge zu wissen, von denen ich jetzt noch keine Ahnung habe.
In der Schule haben wir schon viel über die Höhle gelernt. Sie live zu sehen, ist aber viel besser.
Inzwischen haben Besucher auch wieder die Möglichkeit, die echte Höhle live zu sehen. Wer freitags zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr eine Eintrittskarte kauft, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. 5 Namen werden aus einer Lostrommel gezogen. Die Gewinner schlüpfen in weiße Ganzkörperanzüge mit Mundschutz und dürfen tatsächlich die historische Höhle betreten. Für genau 37 Minuten. Pilar Fatas, die Direktorin des Museums, nennt die Originalhöhle ein Juwel.
Wenn wir über Emotionen sprechen, die sind in der Originalhöhle natürlich einzigartig. Du stehst vor Kunstwerken, die von Frauen und Männern aus der Steinzeit stammen. Du siehst Handabdrücke und du weißt, dass es die Hände der Menschen sind, die das Ganze vor 20.000 Jahren geschaffen haben.
Kunst, die nach ihrer Entdeckung erst einmal für unecht gehalten wurde. Historiker zweifelten an, dass Urzeitmenschen Tierbilder malen konnten. Als wenige Jahre später in einer Höhle in Frankreich ähnliche Zeichnungen entdeckt wurden, änderte sich der Blick auf Altamira. Und spätestens seit 1985 ist klar, dass die Höhle zu den wichtigsten der Kulturwelt gehört. Seitdem steht sie auf der Liste der UNESCO-Welterbe.
Der Tourismus geht wieder an den Start in Spanien. Und ich begrüße jetzt Marc Dugge, Spanien-Korrespondent der ARD. Er ist uns zugeschaltet. Wie viel ist denn von dem Tourismus in Spanien jetzt schon wieder zu spüren? Und was ist mit der Steinzeithöhle? Kann man schon wieder rein?
Also es geht langsam wieder los in Spanien. Also gerade eben in den Urlaubsgebieten auf den Balearen, auf Mallorca, füllt es sich so allmählich, kann man sagen. Dort landen immer mehr Flugzeuge. Wie es mit der Höhle ausgeht, bin ich momentan leider überfragt, müsste ich nachschauen. Aber Museen dürfen ja an sich auch jetzt schon wieder mit begrenzten Besucherzahlen wieder öffnen. Vielleicht gilt das auch für die Höhle.
Jetzt haben Sie gerade schon dieses Stichwort Mallorca genannt. Das war ja ein großes Thema. Die ersten Testtouristen durften am 15. Juni Deutsche einreisen, 350, noch bevor die Festlandspanier dorthin reisen konnten. Und gerade dieser Tage ist zu lesen, die Partys am Ballermann lassen durchaus vor neuen Infektionen fürchten. Die Leute halten sich nicht an die Regeln. Was ist da los?
Ja, es gab halt Partys, einerseits jetzt eben von deutschen und von britischen Touristen am Wochenende. Das sah fast so aus wie vor einem Jahr, wenn man sich die Bilder anschaut, wie eng da Menschen beieinander stehen, feiern, grölen in der Schinkenstraße und in der Umgebung, also am klassischen Ballermann. Man muss sagen, es gab auch illegale Partys von spanischen Feierwütigen in den Tagen davor. Da ist dann die Polizei auch eingeschritten. Interessanterweise am Wochenende hat sie das nur sehr zögerlich getan. Das dürfte sich jetzt ändern, weil man natürlich auch die Touristen nicht verschrecken will. Man weiß um die Wirkung solcher Bilder, aber man weiß auch, man muss jetzt vorsichtig sein und man muss alle Menschen dazu animieren, jetzt auch verantwortungsvoll zu handeln in diesen Zeiten.
Soll ja auch strenger werden mit der Maskenpflicht. Auf Mallorca wusste man sich aber ja schon seit langem nicht mehr zu retten vor Touristen. Diese Ballermann-Exzesse sollten schon länger auch eingedämmt werden und es gab auch Bemühungen auf der Insel, nicht nur abhängig zu sein vom Tourismus. Jetzt sind die Reisenden aber plötzlich komplett weggeblieben. Das war sicher nicht das Ziel. Ist das dann jetzt wirklich eine dramatische Bedrohung oder auch eine Chance zum Umsteuern, vielleicht zu einem neuen, nachhaltigeren Tourismus?
Das kann schon sein. Also es gibt schon die Stimmen, die auf Mallorca, die sagen, das ist jetzt wirklich ein Wendepunkt. Denn jetzt haben wir die Möglichkeit, unser Tourismusmodell nochmal ganz zu überdenken. Es gibt auch die Stimmen, die sagen, manche Feiertempel können auch gerne geschlossen bleiben. Die wollen wir hier gar nicht mehr haben. Nun ist das aber auch ein Grund, warum viele eben nach Mallorca kommen und dort auch Geld lassen. Also auch in Zukunft wird man die verschiedenen Tourismusarten miteinander vereinen müssen. Aber es ist schon deutlich, deutlich geworden in den letzten Jahren, in denen ich auch Korrespondent in Spanien bin, dass diese Debatte immer mehr an Fahrt aufgenommen hat. Immer mehr Verbote, Trinken in der Öffentlichkeit, am Strand, auf den Promenaden ist zum Beispiel nicht mehr erlaubt. Da werden jetzt auch wirklich massive Bußgelder gegen verhängt. Alkohol darf nicht mehr so angepriesen werden. Also und jetzt diese Corona-Krise, die ohnehin Mallorca in ein ganz anderes Licht taucht. Mal sehen, was dann wirklich davon übrig bleibt vom Mallorca, wie wir es kennen.
Juan Moreno brachte es ja im letzten Spiegel auf die absurde Formel, ja, bitte bucht Mallorca, ruiniert Mallorca, um es zu retten.
Ja, also das ist natürlich genau dieser Widerspruch. Man weiß, wenn die Touristen in größerer Zahl nicht kommen, dann leiden sehr viele Menschen auf Mallorca, überhaupt in Spanien. Die Wirtschaft ist gerade auf den Balearen zu einem ganz großen Maß vom Tourismus abhängig. Über 30% der Wirtschaftsleistung geht aufs Konto des Tourismus. Und wenn man sich dann vorstellt, was da noch alles dranhängt an den kleinen Betrieben, die von den Touristen leben, an den Supermärkten, wo Menschen einkaufen, ihre Sonnencreme kaufen oder ihren Schirm, den Mietwagen, den sie sich buchen, die Tankstelle, die sie besuchen, da wird einem schnell klar, ohne Touristen ist diese Insel wirklich in ihrer Wirtschaftsexistenz bedroht, denn es gibt wenig andere Wirtschaftszweige dort und mir fehlt auch die Fantasie, welche anderen Wirtschaftsbranchen dann das auffangen können.
Und auch sehr, sehr viele Saisonarbeiter natürlich. Kann man das, was da in Mallorca eben auch wirtschaftlich bedrohlich ist, auch übertragen auf ganz Spanien?
Also in Spanien ist natürlich der Tourismus ein ganz bedeutender Wirtschaftsfaktor. Der Tourismus, der boomende Tourismus der vergangenen Jahre hat auch mit dazu beigetragen, die Folgen der schlimmen Wirtschaftskrise von 2010, 2012 doch relativ schnell zu überwinden und dass sich die Lage wieder gebessert hat. Im Tourismus konnte man gut Geld verdienen in den letzten Jahren. Umso größer der Schock, wenn das jetzt nicht mehr passiert. Man muss aber auch sagen, die spanische Wirtschaft ist diversifizierter, als man das oft meint. Es gibt große Konzerne aus Spanien, die in der ganzen Welt aktiv sind. Ich denke an Telefonica, an die Banco Santander zum Beispiel, um nur zwei zu nennen. Und Spanien ist nicht nur Tourismus, aber ein ganz großer Teil.
Also die Tourismusbranche leidet. Ein großer Teil der Wirtschaft ist es, haben Sie gerade gesagt. Es wird aber zum Teil auch einfach so gesehen und gedeutet, dass Spanien vor der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten steht, jetzt nach dieser Corona-Pandemie. Jetzt ist heute Abend gerade, eben gleich geht das los, der spanische Ministerpräsident bei Angela Merkel, um den EU-Sondergipfel vorzubereiten. Da Spanien ja besonders hart getroffen ist, könnte es auch eines der Hauptempfängerländer der geplanten EU-Hilfen werden. Was hat denn Sanchez vor? Wie wird er das in den Griff bekommen?
Also Sanchez wird versuchen, gerade die sparsamen Vier zu bearbeiten und sie dazu zu bringen, dass möglichst viele Hilfen, die demnächst Spanien bekommen dürfte und auch Italien bekommen dürfte, eben keine an Bedingungen geknüpfte Kredite sind, sondern im Prinzip Hilfen sind, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Denn die Botschaft von Sanchez ist ganz klar, wenn unsere Binnenwirtschaft nicht funktioniert, dann haben auch andere Mitgliedsländer der EU ein ganz großes Problem. Wir sind ein großer Markt in Spanien. Wir sind die viertgrößte Nation der Eurozone, die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Und insofern seht zu, dass wir es zusammen schaukeln, dass wir nicht abgehängt werden. Und er möchte eben nicht, dass Konzepte wie von früher im Sinne einer Troika, die darüber wacht, was die spanische Regierung dann mit den Wirtschaftshilfen tut, dass die künftig auch ihre Hände an die Entscheidung der spanischen Regierung legt.
Da braucht Spanien Hilfe. Wir sprechen gleich weiter. Bis hierhin vielen Dank. Marc Ducke, Spanien-Korrespondent der ARD. HR2, der Tag auf Weltreise. Heute sind wir in Spanien. Man sprach im 18. Jahrhundert ja noch nicht von Touristen. Eher ein Reisender war Wilhelm von Humboldt, Gelehrter, Staatsmann und Bildungsreformer. Er war 1799 durch Spanien unterwegs. Was er beobachtete, schrieb er an David Friedländer am 16. Dezember 1799.
Ich bin jetzt seit etwa dreieinhalb Monaten in Spanien, mein lieber Freund, und fange an, mich ein wenig an diese fremden Sitten, die fast in allen Dingen von den französischen abweichen, zu gewöhnen. Ungeachtet meines kurzen Aufenthalts in Spanien, denn ich glaube nicht, dass diese Kürze die Ursache davon ist, habe ich die Spanier sehr lieb gewonnen. Man könnte sie vielleicht die Deutschen des Südens nennen. Wenigstens ist mir die Mischung mit täglicher Lebhaftigkeit, mit nordischer Bedachtsamkeit, Offenheit und selbst Gründlichkeit im Studieren und Arbeiten als das am meisten Auffallende in ihrem Charakter erschienen. Freilich aber habe ich bis jetzt auch nur die Castellana gesehen und auf sie muss diese Charakteristik natürlich mehr passen als auf den heftigen Andalusier und den verschlagenen Valencianer. Denn auch das ist eine Eigentümlichkeit Spaniens, die ich wenigstens nicht in Deutschland in gleichem Grade und gar nicht in Frankreich fand, dass der Nationalcharakter der verschiedenen Provinzen auffallend verschieden ist und sie sich untereinander, wenn nicht hassen, doch wenigstens verachten. In jeder Provinz wird dem Fremden mehr oder minder deutlich zu verstehen gegeben, dass er Menschen wie hier nicht leicht in der angrenzenden Provinz finden würde. In einer Stadt in Biskaya redete mich ein ganz unbekannter Mensch auf der Straße ausdrücklich an, um mich zu fragen, wie mir die Biskaya gefielen. Und als ich sie lobte, setzte er hinzu, in Kastilien werden Sie es nicht so finden. Und im Theater in Madrid, als das Volk in einem sehr empfindsamen Stück oft lachte, sagte mir ein Andalusier, der neben mir saß, die Barbaren. Wenn Sie das Publikum in meiner Stadt in Cádiz sähen. Und so wird es unstreitig weiter fortgehen. Die Valencianer scheinen ziemlich allgemein in dem Ruf der Verschlagenheit, des Eigennutzes und selbst des Geizes zu stehen. Die Ursache davon ist leicht aufzufinden. Die Valencianer sind die industriösesten unter den Spaniern, arbeitsam, tätig und erfinderisch in Mitteln, ihre Zwecke zu erreichen. Der Castellaner dagegen ist im Ganzen träge, aber auch vielleicht von einem edleren Stolz.
Wilhelm von Humboldt schrieb das im Dezember 1799 über die spanische Nation und versah die Spanier mit Klischees. Fortsetzung folgt. HR2, der Tag auf Weltreise unterwegs in Spanien, wo sich heute 220 Jahre später die Frage stellt, was sich in Zukunft nicht nur für Reisende in Spanien verändern wird. Eine Chance zum Umsteuern witterten zum Beispiel Tierschützer in einem anderen Segment in den letzten Wochen. Wegen der Corona-Krise waren sämtliche Stierkämpfe abgesagt worden. Jetzt aber steht fest, die Stiere sind auch im Jahr 2020 nicht sicher.
Überall klimpert und klappert es, wenn morgens um 8 Uhr die Stiere loslaufen. An jedem der 8 Fiesta-Tage von San Fermines werden die Tiere durch die historische Innenstadt von Pamplona getrieben. Hunderte Menschen laufen neben ihnen her. Das Ziel ist die Stierkampfarena. Doch nicht in diesem Jahr. Dass die berühmteste Stierhatz Spaniens wegen Corona ausfällt, freut Marta Esteban, die Sprecherin der Tierschutzplattform Folter ist keine Kultur. Alles, was dazu beiträgt, dass keine Tiere getötet werden, nur um Menschen zu unterhalten, ist eine gute Nachricht. Hoffentlich werden wir bald schon sagen, dass nirgendwo mehr in Spanien Stiere leiden müssen. In den vergangenen fast 4 Monaten musste kein einziger Stier in einer Arena leiden. Die Branche stand wegen des Virus still. Damit ist sie alles andere als glücklich. Allein den Züchtern der Bullen gingen nach eigenen Angaben Einnahmen von 70 Millionen Euro verloren. Schon kurz nach Ausbruch der Corona-Krise forderten die Stierkämpfer daher mehr Unterstützung vom Staat. Der Stierkampf sollte Teil des Rettungspakets der spanischen Regierung für den Kultursektor werden. Schließlich hingen spanienweit 6.000 Jobs an dem Geschäft mit den Stieren. Doch das Kulturministerium lehnte Sonderhilfen ab.
Viva el Toro! Viva!
Mitte Juni gingen tausende Anhänger des Stierkampfes auf die Straße in mehr als 30 Städten Spaniens. Der Stierkampf gehöre zur Kultur. Er dürfe nicht vergessen werden, sagte dieser Torero in Sevilla. Und ein anderer meinte, die Branche sei ein Wirtschaftsmotor Spaniens. Sie leide nun und ihr stehe nach dem Gesetz weitere Unterstützung zu. Tierschützer argumentieren dagegen, der Stierkampf werde jetzt schon stark subventioniert vom spanischen Staat. Die italienische Tierschutzorganisation LAF wirft der Branche sogar vor, unerlaubterweise Geld von der Europäischen Union zu kassieren. Zu diesem Ergebnis kommt LAF-Vizechef Roberto Benatti in einer neuen Untersuchung. Es geht um jährlich 130 Millionen Euro aus einem EU-Fonds, der für die Produktion von hochwertigem Fleisch gedacht sei.
This industry say we
Die Branche sagt, sie züchte Tiere für die Fleischproduktion. Doch in Wirklichkeit züchten sie sie für Stierkämpfe. Hier werden die Gesetze missbraucht. Die Regeln der Europäischen Union werden auf betrügerische Art hintergangen. Zwar wird das Fleisch der Kampfstiere oft auch an Restaurants geliefert. Wegen des Stresses, dem die Tiere beim Stierkampf ausgesetzt waren, sei das Fleisch aber nicht hochwertig, so Benatti. Die Förderung daher nicht gerechtfertigt. Die Tierschützer fordern die EU auf, besser zu kontrollieren, wo ihre Subventionen hinfließen und damit das Steuergeld der Bürger der Europäischen Union. Wenn es nach Marta Esteban von der Plattform Folter ist keine Kultur geht, dürfen Stierkämpfer keinen einzigen Euro mehr von staatlicher Seite bekommen. Sie verweist auf Studien des spanischen Kulturministeriums, wonach mehr als 80% der Spanier die Tradition kritisch sehen. Die Zahl der Zuschauer von Stierkämpfen sei seit dem Jahr 2007 um 61% gesunken. Stierkämpfe werden verschwinden, das ist sicher. Die Viruskrise könnte das Ende beschleunigen. Viele Züchter mussten ihre Stiere schon notschlachten lassen, weil sie nicht mehr gebraucht werden für Stierkämpfe. Die Branche will von einem Ende ihrer Tradition nichts wissen. Sie startet wieder Stierkämpfe mit Corona-Auflagen wie einem Besucherlimit, um die Sicherheitsabstände auf den Publikumsrängen einhalten zu können.
Auch die Stierkämpfe sind betroffen von den Corona-Beschränkungen, Oliver Neuroth berichtete. Öffentliche Veranstaltungen mit vollen Rängen, ein Graus in Corona-Zeiten, aber es geht wieder los mit Hygieneauflagen eben. Marc Dugge für die ARD, Korrespondent in Madrid. Spanien hatte ja sehr viel strengere Einschränkungen als Deutschland. Bei den Stierkämpfen wird jetzt deutlich, wie eben gehört, die Ungeduld steigt. Ist das eine allgemeine Tendenz in Spanien?
Die Ungeduld steigt. Ja, also natürlich, die Menschen wollen schon wieder raus. Sie wollen wieder am kulturellen Leben teilnehmen. Sie wollen wieder unter Menschen sein, mit Freunden sich treffen können, mit Familien. Das können sie ja jetzt schon auch wieder seit ein paar Wochen und sie sind wahnsinnig dankbar. Also es war wirklich eine unglaublich heftige Ausgangssperre. Über 7 Wochen hinweg konnte man das Haus eigentlich nur in Ausnahmefällen verlassen, noch nicht mal seine Liebsten sehen, wenn sie nicht in der gleichen Wohnung wohnen. Und insofern war die Sehnsucht nach Nähe, Begegnung, Treffen, all das, was ja Spanien auch ausmacht, unheimlich groß.
Wurde das denn akzeptiert? Weil gerade wie Sie es ja eben beschreiben, waren das ja wirklich sehr, sehr heftige Einschränkungen. Also auch wenn man sich so Familien mit Kindern vorstellt und keiner darf raus, dann ist das ja wirklich dramatisch. Trotzdem haben sich die Leute weitestgehend dran gehalten.
Das haben sie. Also mit einer wirklich bewundernswerten Disziplin, die mich auch wirklich umgehauen hat. Also wir durften ja anders als die Deutschen noch nicht einmal zum Spaziergängen raus. Nur wenn man einen Hund hatte, durfte man mal um den Block, was dann zu vielen Witzen geführt hat, ob man vielleicht irgendwo sich einen Hund leihen kann oder ein kleines Kind, dass man sozusagen, aber selbst die Kinder durften ja teilweise nicht raus. Also es war wirklich hart. Aber ich bewundere diese Disziplin, die Spanier da an den Tag gelegt haben. Ich habe oft meine spanischen Freunde gefragt, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Könnt ihr nicht, ich meine, es halten sich doch alle dran und jeder geht doch verantwortungsvoll mit diesen Auflagen um. Aber immer wieder haben sie mir gesagt, ach nein, wenn wir hier nur lockern würden, dann wäre hier die Straße wieder voll, dann wären die Tapas-Bars wieder
nicht mehr zu bremsen.
Und es wäre also, ja genau, es wäre absolut nicht mehr zu bremsen gewesen. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen.
Aber vielleicht lag es auch einfach an der Dramatik der Situation mit rund 30.000 ja. Toten und rund 250.000 Infizierten ist Spanien ja eines der am stärksten betroffenen Länder. Und es hat vor allen Dingen die alten Menschen am Anfang getroffen.
Ja, absolut. Also viele alte Menschen sind in ihren alten Heimen von dieser Pandemie überwältigt worden. Sie sind alleingelassen worden, auch ab einem bestimmten Moment, weil das Pflegepersonal selbst krank wurde und sind erst wirklich dann zu Hause geblieben und nicht mehr zur Arbeit erschienen, als es unumgänglich war. Und so haben dann also Meldungen die Runde gemacht von alten Menschen, die in ihren Betten gestorben sind, allein, unbemerkt. Die lagen dann da. Irgendwann sind dann Spezialeinheiten des Militärs in diese Altersheime reingegangen und haben nicht nur desinfiziert, sondern auch Leichen geborgen und erstmal wieder für einen gewissen Betrieb gesorgt. Also dieser Schock, den diese Corona-Krise bei vielen Menschen hinterlassen hat, der ist so tief, dass der wahrscheinlich schon auch dazu beigetragen hat, dass die Menschen gesagt haben, okay, jetzt sind wir in dieser Situation, jetzt bleiben wir alle mal kollektiv zu Hause und halten mal die Luft an.
Aber was sagen die Menschen denn zu der Regierung, die ja für so ein Corona-Management auch immer verantwortlich gemacht wird?
Also es ist ja in Spanien so, dass die Kompetenzen für den Gesundheitssektor, auch für die Altenheime, bei den Regionen liegen. Zum Beispiel die Region Madrid hat sich sehr viele Vorwürfe gefallen lassen müssen, dass sie diese Krise zu spät gesehen hat, dass sie zu spät reagiert hat, dass sie viel wertvolle Zeit hat verstreichen lassen. Auch die spanische Zentralregierung hat sich Vorwürfe anhören müssen. Ein großer, klassischer Vorwurf dieser Tage, den man immer wieder hört, ist zum Beispiel, dass noch am 8. März eine große Demonstration in Madrid genehmigt wurde für die Rechte von Frauen. Da sind also Zehntausende von Menschen in der Innenstadt von Madrid gewesen, natürlich noch ohne Maske. Und die Regierung hat das geschehen lassen, auch wenn sie eigentlich schon wusste, das Virus ist da und es ist dabei, sich auszubreiten. Das sagen zumindest die, die der Regierung diese Vorwürfe machen. Und sie belegen das auch mit entsprechenden Unterlagen der Weltgesundheitsorganisation.
Tut sich da auch wieder ein Graben auf zwischen den Regionen und der Zentralregierung? Was hält jetzt Andalusien oder Barcelona von Madrids Entscheidungen oder Katalonien, was ja ohnehin ablehnt und kritisch nach Madrid schaut?
Also natürlich hat das schon für viele Spannungen auch gesorgt, gerade zwischen Katalonien und Madrid. Sie sagen es, da hat es heftig geknistert in der ersten Zeit der Pandemie, weil Katalonien eigentlich oft eigene Wege gehen wollte. Das war aber zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch von der Zentralregierung nicht gewollt. Es gab den Alarmzustand, der dann ab einem bestimmten Punkt auch die Kompetenzen gebündelt hat in Madrid und zwar die Schritte mit den verschiedenen Regionen abgesprochen wurden, aber de facto oft in Madrid dann auch einfach beschlossen worden sind. Und da hat man also dann zum Beispiel den katalanischen Regionalpräsidenten immer wieder gehört, der gesagt hat, wenn wir es alleine machen könnten, würden wir es besser machen. Allerdings momentan haben wir in Katalonien wieder die Lage, dass Katalonien wieder alleine für seine Gesundheitspolitik verantwortlich ist. Und gerade dort haben wir die heftigsten Infektionsherde im Moment. Dort sind wieder Regionen in der Ausgangssperre, in Phase 2, wie wir das nennen. Also die Restaurants und Bars müssen wieder geschlossen bleiben und die Menschen müssen zu Hause bleiben. Also so viel besser haben sie es dann offenbar auch nicht hinbekommen.
Bevor ich weiterrede mit unserem Korrespondenten Marc Dugge, folgen wir noch einmal dem Gelehrten und Schriftsteller Wilhelm von Humboldt auf seiner Reise durch Spanien. Seine Eindrücke sendete er in einem Brief an David Friedländer im Dezember 1799, also vor über 200 Jahren. Dabei fühlte er sich auf seiner Reise um weitere 200 Jahre zurückversetzt.
Überhaupt aber kenne ich kaum eine bessere Vorbereitung zum Studium des Mittelalters als eine Reise durch Spanien. In der Tat glaubt man mit dem Eintritt in Kastilien um 200 Jahre zurückgesetzt zu sein. Ich sage dies nicht sowohl zum Tadel Spaniens. Nicht, als wäre hier noch alles Dunkelheit und Barbarei. Das ist vielmehr gar nicht der Fall. Ich denke dabei vielmehr an andere, eher schätzenswürdige Seiten jener entfernteren Jahrhunderte, an eine gewisse Naivität und Freimütigkeit, an eine Schlichtheit und Einfachheit des Charakters, wie sie bei uns nicht mehr oder schöner und edler gefunden wird. Es ist schwer, dies mit einzelnen Beispielen zu belegen, aber ich wünschte, sie wären nur 3 Tage mit mir und 1000 kleinere und größere Eigentümlichkeiten in den Sitten würden ihnen dies bestätigen. Ein großer Beleg dazu ist die Art des Umgangs unter den verschiedenen Ständen. Dieser Unterschied ist an sich so groß, wie er nur sein kann. Die alten Granden beugen ihr Knie, so oft sie dem König den Becher zum Trinken reichen. Die Granden selbst sehen sich in ihren Herrschaften wie kleine Könige an und so fort. Aber im Umgange verschwindet dieser Unterschied ganz. Die Königin wird wie die Bettelfrau Señora genannt, der König ebenso Señor. Und es ist überall eine Gleichheit und Freiheit im Umgange, die nach unseren Sitten leicht Rohheit scheinen könnte, es zum Teil auch ist. Im Deutschen, Französischen und Englischen ist die Sprache der feinen Gesellschaft von der einer roheren oder vertrauteren verschieden. Und man erkennt leicht einen Fremden, der diese Nuancen nicht immer weiß. In Spanien spricht der Landmann wie der Grande. Und grobe Schimpfwörter ausgenommen ist kein Unterschied. Nichts ist so gewöhnlich, als in der besten Gesellschaft einen Mann zum anderen, zum Beispiel beim Verwundern über etwas oder bei ähnlichen Vorfällen sagen zu hören, »Aber Mensch, hombre!« Wie kann dies sein? Und ebenso wird eine Frau oft kurzweg Frau und ein Mädchen Mädchen genannt.
Wilhelm von Humboldt, so schrieb der Reisende über die spanische Nation in seinen Briefen 1799. HR2 der Tag auf Weltreise. Heute sind wir in Spanien unterwegs. Der spanische Ministerpräsident Sanchez ist unter Druck. Er hat eine schlimme Pandemie zu managen und die verheerenden wirtschaftlichen Folgen sitzen dem gelernten Wirtschaftsprofessor auch im Nacken. Davon haben wir gesprochen. Schon vor Corona hat er sich aber an ein Thema getraut, das das spanische Volk sowieso spaltet. Die Franco-Ära und der Umgang mit dem Diktator. Im Tal der Gefallenen, einer monumentalen Gedenkstätte mit einem riesigen Kreuz am Berg, war Franco 1975 bestattet worden. Spanien tut sich seit jeher schwer mit der Verarbeitung dieses Teils seiner Geschichte. Was er bei seinem Amtsantritt versprochen hatte, löste Sanchez dann im letzten Oktober ein und ließ Franco umbetten, was nicht allen gefiel.
Sanchez Hurensohn, rufen die Franco-Anhänger, die zum Friedhof gekommen sind. Der Friedhof in der Nähe des Dorfs El Pardo, zu dem gerade die sterblichen Überreste von Francisco Franco verbracht wurden. Hier soll der Diktator nun wirklich seine letzte Ruhe finden, so hat es Ministerpräsident Pedro Sanchez gewollt, den seine Gegner hier beleidigen. Sanchez hatte schon bei seinem Amtsantritt im Sommer vor 2 Jahren angekündigt.
Ich denke, nach 40 Jahren sollte sich Spanien als gereifte europäische Demokratie keine Symbole erlauben, die die Spanier spalten. So etwas wäre in Deutschland oder Italien unvorstellbar, Länder, die ebenfalls unter einer faschistischen Diktatur gelitten haben. Auch in unserem Land sollte das unvorstellbar sein.
Das spaltende Symbol, das er meinte, ist das sogenannte Tal der Gefallenen, eine monumentale Grabanlage für Diktator Franco nahe Madrid. Ein Pilgerort für Rechtsextreme, der mit Staatsgeldern unterhalten wird. Sanchez wollte Francos Gebeine möglichst schnell umbetten lassen, doch die Sache zog sich hin, wegen eines zähen Rechtsstreits mit den Nachkommen Francos. Als es im Oktober dann soweit war, erntete Sanchez vor allem Kritik.
Die Knochen eines vor 40 Jahren gestorbenen Diktators sollten nicht die oberste Priorität einer Regierung sein.
So damals etwa Albert Rivera von den rechtsliberalen Ciudadanos und Pablo Casado, Chef der konservativen Volkspartei, sagte vor dem Hintergrund der nahenden Parlamentswahlen:
Am 10. November wird nicht über unsere zum Glück zurückliegende Vergangenheit abgestimmt.
Stattdessen werde über Spaniens Zukunft entschieden, die wahren Sorgen der Menschen. Sein Vorwurf: Sanchez taste ohne Not an alte Wunden, aus wahltaktischen Gründen. Der Umgang mit der Franco-Zeit spaltet Spanien wie eh und je. 1936 wagte General Francisco Franco mit verbündeten Militärs den Aufstand gegen die Spanische Republik. Er löste damit einen erbitterten Bürgerkrieg aus, der das Land gespalten und Hunderttausende Leben gekostet hat. Linkes gegen rechtes Spanien, Faschisten gegen Republikaner, der Riss ging oft durch Familien. 1939, nach 3 Jahren Krieg, verkündete Franco dessen Ende als Sieger.
La guerra ha terminado.
Es folgten 35 Jahre Diktatur, bis Franco Ende 1975 starb. 3 Jahre später gab sich Spanien eine neue Verfassung. Der demokratische Neuanfang wurde durch eine Generalamnestie möglich. Sie sorgte dafür, dass die Verbrechen aus dem Bürgerkrieg und der Diktatur ungesühnt blieben. Über jene Zeit wurde der Mantel des Schweigens gedeckt. Frankistische Monumente wie das Tal der Gefallenen wurden nicht angetastet, Verschwundenen nicht nachgeforscht, Massengräber nicht ausgehoben. 1986, zum 50. Jahrestag des Bürgerkriegs, sagte Spaniens Ministerpräsident Felipe González:
Wegen seines spaltenden Charakters ist ein Bürgerkrieg kein erinnerungswürdiges Ereignis. Schon deswegen, weil er für diejenigen, die ihn erlebt und erlitten haben, eine entscheidende Episode in ihrer Biografie darstellt.
Viele, vor allem linke Politiker, haben seitdem versucht, das stachelige Thema anzufassen und eine Debatte anzustoßen. Die ehemalige Madrider Bürgermeisterin Manuela Carmena beispielsweise, die sich vor 5 Jahren anschickte, frankistische Straßennamen umzubenennen.
Es ist nötig zu zeigen, dass Spaniens Demokratie mittlerweile gefestigt und stark ist. Das scheint so selbstverständlich, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Bürgerkrieg mit einem Putsch gegen die etablierte Demokratie losgegangen ist. Ja, es scheint uns wichtig, dass alle Straßen von Madrid eine Hommage an die Demokratie und den Rechtsstaat sind. Nur darum geht es uns.
Wütende Bürgerproteste waren die Folge. Die Rechten warfen ihr vor, auf dem linken Auge blind zu sein und mit solchen Aktionen nur spalten zu wollen. Sie zogen wegen der Umbenennungen sogar vor Gericht. In den meisten Fällen konnte sich Kamena aber durchsetzen. Zwar sind nur die wenigsten Spanier heute offene Franco-Anhänger wie jene auf dem Friedhof von El Pardo, doch das linke und das konservative Spanien beäugen sich immer noch misstrauisch. Auch mehr als 40 Jahre nach Francos Tod herrscht in vielen Köpfen ein Wir gegen die. Viele wollen nach wie vor am Burgfrieden von damals nicht rütteln. Der Journalist Emilio Silva will das nicht hinnehmen. Vor einigen Jahren spürte Silva das Grab seines Großvaters auf, der von Francos Truppen erschossen wurde. Seitdem ist er auf der Suche nach Massengräbern in Spanien und organisiert die Exhumierungen. Ohne öffentliche Gelder, allein mit Hilfe von Spenden. In den Dörfern wühlt er nicht nur die Böden auf, sondern auch viele Emotionen. Eine nötige Arbeit, sagt er. In den Schulen hört man überhaupt nichts zur Franco-Zeit. Viele junge spanische Bürger haben eine große Wissenslücke. Sie wissen nicht, woher sie kommen. Dabei hat die Diktatur das Leben Tausender und Abertausender betroffen. Und deswegen wäre es so wichtig, es so zu machen wie in Deutschland oder in Argentinien. Viele Menschen wissen nicht, dass es auch anders geht. Die große Macht in Spanien ist die Ignoranz.
Marc Ducke, ARD-Spanien-Korrespondent. Sie waren, wie gehört, bei der Umbettung auch dabei. Wie haben Sie denn damals im letzten Oktober, diese Stimmung empfunden, über die Sie gerade berichtet haben?
Ja, das war schon eine ziemlich gespenstische Stimmung. Es ging ja frühmorgens schon los. Da bin ich zum Teil der Gefallenen gefahren, wo Franco dann aus der Basilika herausgebracht wurde und dann zum Friedhof gebracht wurde. Es war ganz interessant, weil an dem Ort hatten sich gar nicht so viele Menschen versammelt vor den Toren des Teils der Gefallenen, sondern vor allen Dingen Journalisten. Und die mussten Sendezeit überbrücken. Dann haben sie halt die Gelegenheit genutzt, den deutschen Journalisten zu fragen, was er davon hält. Denn wir haben ja auch einen faschistischen Diktator gehabt und unseren Umgang mit ihm gehabt. Und da musste ich sehr meine Worte wägen. Aber die Bilder dann vom Friedhof, von den Franco-Anhängern, übrigens auch von dem Militär, der im Jahr 1981 offen den Putschversuch gewagt hat, im Parlament um sich geschossen hat, der tauchte auf einmal da wieder auf und wurde bejubelt. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch lebt. Also da hat man doch einen Eindruck bekommen, oh, okay, da ist doch noch ein Spanien da, was ich bisher gar nicht so wahrgenommen habe.
Und hat er diesem Spanien, die Umbettung Francos, irgendwas verändert? Also hat sich die Haltung verändert? Wird jetzt anders drauf geschaut? Hat diese Umbettung Sanchez genutzt oder geschadet?
Also ich glaube, genutzt hat es ihm bei seinen Anhängern. Er hat das einfach die Tatsache, dass er das hinbekommen hat. Es gab ja unheimlich viele Kräfte, die dagegen gewirkt haben. Die Familie, ich habe es im Beitrag ja erwähnt, hat einen Rechtsstreit angefangen, der über viele Instanzen ging. Und lange war nicht klar, ob diese Umbettung überhaupt stattfinden kann. Zumal im November dann gewählt wurde und es war auch nicht klar, ob Sanchez danach noch an der Macht sein würde. Wenn die Konservativen wieder an die Macht gekommen wären, hätten sie das vielleicht gebremst. Mhm. Also es war für ihn so ein kleines Fenster der Gelegenheit, ein Window of Opportunity sozusagen, von ein paar wenigen Wochen, in denen er das machen konnte. Das hat er genutzt, das hat ihn bei seinen Anhängern sicherlich genutzt. Sonst ist dieses Thema auch schnell wieder von der Tagesfläche verschwunden. Und ich glaube, nachhaltig bewegt hat dass dann die Spanier dann doch nicht so viel, wie viele am Anfang vermutet haben.
Das heißt, es hat sich auch nicht wirklich was an der Haltung dann verändert, weil diese Frage nach dem Warum stellt sich ja immer noch. Wir haben eben ja gerade in Ihrem Bericht gehört, es wird in der Schule auch nicht darüber informiert. Es ist in der Gesellschaft immer noch ein großes Streitthema. Warum ist diese Franco-Diktatur so unverarbeitet in Spanien?
Ich glaube, wir müssen uns immer wieder auch als Deutsche klar machen, dass die spanische Lage einfach eine ganz andere ist als die, die wir hatten im Dritten Reich und auch dann eben auch andere Konsequenzen hat für die Aufarbeitung desgleichen. Also in Spanien haben wir es mit einem Bürgerkrieg zu tun. Da sind Menschen aufeinander losgegangen, Nachbarn, Familienmitglieder, da wurde gemordet, gemetzelt, verscharrt. Und das ist für viele Menschen eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit. Natürlich sind heute nur noch ganz wenige am Leben, die diese Zeit wirklich erlebt haben.
Aber in jeder Familie ist das wahrscheinlich präsent, ne?
Genau. Mhm. Genau, und es gab einfach dann 1978, um den Dreh, als Franco schon tot war und als man daran gestrickt hat, eine neue Verfassung ins Leben zu rufen, die übrigens sehr ans deutsche Grundgesetz angelehnt ist, wirklich den Willen, wir müssen da jetzt einen Schlussstrich ziehen, um überhaupt einen Neuanfang möglich zu machen. Denn erst wenn wir wirklich jetzt diese Fäden der Vergangenheit beiseite legen, können wir überhaupt einen Neuanfang wagen. Das ist jetzt 40 Jahre her, da kann man natürlich schon fragen, wer ist jetzt mal in der Zeit? Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist natürlich eine Frage, die müssen die Spanier für sich selbst beantworten.
Als ich vor ein paar Jahren das Tal der Gefallenen besucht habe, da bin ich natürlich typisch deutsch, sind wir losgelaufen, haben das Informationscenter gesucht oder ein Dokumentationszentrum. Als Deutsche verwundert einen das natürlich besonders, dass es sowas da überhaupt nicht gibt. Sie haben ja selber gesagt, Sie mussten, als Sie dort gefragt wurden, auch Ihre Worte wählen. Ist es denn jetzt heute nach der Umbettung dort anders? Sieht es anders aus? Gibt es Informationen, außer dass Franco jetzt nicht mehr dort liegt?
Nee, also meines Wissens nicht. Es ist natürlich auch so, dass dann im November gab es eine neue Regierung, die aber dann erst im Januar an die Macht kam. Dann kam die Corona-Krise mit aller Wucht. Ich glaube, dass man einfach momentan andere Prioritäten hat als das Tal der Gefallenen. Das ist ein sehr stacheliges Thema. Es gab oft schon die Versuche, eine Kommission, eine überparteiliche Kommission damit zu beauftragen, da ja ein Konzept für zu erarbeiten, wie künftig mit dem Tal der Gefallenen umgegangen werden kann. Das ist immer ja im Sande verlaufen und wahrscheinlich wird es immer noch dauern, bis da wirklich ein Konsens da ist, was man auf diese Gedenktafeln, wenn es sie ihnen geben wird, draufschreiben wird.
Vielen Dank, Marc Dugge, noch einmal. Wir reden gleich noch einmal. Da haben die Spanier also einen anderen Umgang mit ihrer Vergangenheit, als wir Deutsche es erwarten, und sie werden verglichen. Das macht auch der reisende Gelehrte Wilhelm von Humboldt im 18. Jahrhundert.
Die spanische Nation hat gewiss außerordentliche Anlagen. Einen äußerst geraden und gesunden Verstand. Sie glauben nicht, wie bestimmt und klar auch der gemeine Spanier sich ausdrückt und wie gut er seine Sprache kennt und wie rein er sie spricht. Und außerdem eine natürliche Anlage zum Witz, die jedem Fremden auffallend sein muss, weil man sich die Spanier gewöhnlich so gravitätisch und ernst denkt. Was aber Spanien, auch wenn man vollkommene Freiheit gäbe, immer sehr schaden würde, ist seine geografische Lage, durch die es vom ganzen übrigen Europa getrennt, nur mit Frankreich verbunden ist. Der Nachteil des einseitigen Einflusses der französischen Literatur ist überall offenbar. Zwischen Franzosen und Spaniern kann keine aufrichtige, auf Gefühl von Gleichheit gegründete Gemeinschaft sein. Die Franzosen müssen die Spanier, die sich nicht selbst französiert haben, verachten und tun es redlich. In der Art wie die Franzosen können die Spanier nie glänzen. In dieser müssen sie ihnen ewig nachstehen. Sollte Spanien Fortschritte machen, so wäre es durch gründlichere Gelehrsamkeit, durch freies, aber gründliches Nachdenken. Und nur dadurch müsste ein Vorurteil nach dem anderen zerstört, nicht aber alle auf einmal durch den Machtspruch, dass man keine haben müsse, unterdrückt werden. Was eigentlich der Schlüssel der allgemeinen französischen Kultur ist. Dazu könnte den Spaniern nur englische und deutsche Literatur helfen. Aber selbst die Kenntnis der Erstern ist selten. Die letzte ist nur durch französische Übersetzungen bekannt.
Wilhelm von Humboldt über die spanische Nation, der Blick des Reisenden im 18. Jahrhundert. Es geht wieder was, auch in Spanien, haben wir schon gehört. Und im Teatro Real in Madrid wird jetzt auch gegen die Corona-Krise angesungen mit La Traviata von Giuseppe Verdi. 10 Tage nachdem der Ausnahmezustand beendet war, öffneten sich die Tore des Opernhauses und allabendlich wird 1000 Menschen Einlass gewährt. Das soll wirken gegen die Angst, aber ist trotzdem nur mit Vorsichtsmaßnahmen zu genießen. Marc Dugge war bei der ersten Vorstellung dabei.
Fast könnte man meinen, es ginge nicht in einen Opern, sondern in einen OP-Saal. Am Eingang müssen die Besucher über spezielle Fußmatten laufen, die mit Desinfektionsmitteln getränkt sind. Danach wird ihre Körpertemperatur überprüft. Fast 140 Spender mit Desinfektionsgel will die Theaterleitung hier aufgestellt haben. Außerdem hat sie 8 zusätzliche Toilettenbereiche eingerichtet, damit es in der Pause auf dem Klo nicht zu eng wird. Ignacio Garcia Belenguer, Leiter des Teatro Real. Das alles hat uns rund 340.000 Euro gekostet. Aber es hat sich gelohnt, es musste gemacht werden. Wir haben 1,5 Monate intensiv daran gearbeitet und uns immer vor Augen gehalten, im Juli eröffnen wir mit der Traviata. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Es ist geschafft. Ursprünglich hätte La Traviata schon Mitte Mai aufgeführt werden sollen. Viele Besucher hatten dafür schon Eintrittskarten gekauft. Doch sie mussten sich noch einige Wochen gedulden und auch zeitlich flexibel sein. Denn der Opernsaal darf jetzt nur noch zur Hälfte gefüllt sein. Um all die Besucher unterzubringen, mussten aus 19 Vorstellungen 27 werden. Überhaupt muss es ein Albtraum gewesen sein, den Neustart zu organisieren. Aber der künstlerische Leiter des Teatro Real, Joan Matabosch, hatte keinen Zweifel daran, dass dieser Neustart so schnell wie möglich passieren muss. Entweder strengen wir uns an und gehen mit dem nötigen Mut und der nötigen Vorsicht vor, um den Leuten zu helfen, in die neue Normalität zu finden. Oder wir müssen eben noch ein Jahr warten. Sicher wird es Menschen geben, die nicht kommen wollen, weil sie Angst haben. Aber vielleicht verfliegt die ja im Laufe der 27 Vorstellungen irgendwann. Und sie kommen doch noch. Es kann einen nicht wundern, dass die Menschen hier in Madrid besonders viel Angst vor dem Coronavirus haben. Allein in der Region Madrid sind mehr als 8.400 Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben. Das ist die offizielle Zahl. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Einige Opernmusiker haben selbst Angehörige verloren. Der Abend beginnt mit einer Schweigeminute. Die Besucher im Saal stehen auf, auch der italienische Dirigent Nicola Luisotti. Luisotti hatte noch Ende Februar in der Mailänder Scala dirigieren sollen, doch das Konzert wurde wegen der Corona-Krise noch am gleichen Tag abgesagt. Jetzt kann er in Madrid ein Konzerthaus wieder eröffnen, nach Monaten der Zwangspause. Schon die erste Probe war für ihn ein besonderer Moment. Ich habe geweint und da waren viele im Orchester, die geweint haben. Wenn du eine CD oder irgendeine Aufnahme hörst, dann kann das toll sein. Aber Menschen zu erleben, die wieder Musik machen, direkt vor dir, mit ihren Körpern, ihrem Instrument, ihren Gefühlen, ihrem Leben, dann spürst du, Musizieren ist nicht nur ein Job, sondern ein Privileg, das uns von jemandem geschenkt wurde. Der Maestro sieht sein Orchester aus Sicherheitsgründen nur durch eine Plexiglasscheibe. Und auch auf der Bühne heißt es Abstand halten. Auf dem schwarzen Bühnenboden ist mit roten Linien ein Raster eingezeichnet. Es besteht aus 2x2 Meter großen Quadraten. Die Sänger und Sängerinnen besetzen jeweils eines von ihnen. Die Quadrate sollen aber nicht nur helfen, Abstand zu halten, sie haben auch eine symbolische Bedeutung, so der leitende Bühnenbildner Leo Castaldi. Wenn wir die Ecken dieser Quadrate betrachten, denken wir an Isolation. Das Gefühl der Isolation spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle, gerade in der jetzigen Zeit. Aber wenn wir dann auch sehen, wie die Quadrate miteinander verbunden sind, dann kann man da ein Netz erkennen. Das steht für soziale Verbindungen und für Solidarität. Die Hauptfiguren Violetta und Alfredo werden sich in dieser Inszenierung nicht berühren. Das Liebespaar bleibt getrennt in seinen Quadraten, auf sozialer Distanz. Violetta leidet schwer an einer Lungenkrankheit und stirbt letztlich daran, während sich Alfredo ihr nicht nähern kann. La Traviata ist in diesem Moment schrecklich aktuell. Dass sich das Liebespaar in der Madrider Inszenierung kein einziges Mal umarmt, das macht die Oper nicht weniger berührend, findet Leo Castaldi. Gemeinsam mit den Sängern und Interpreten haben wir schnell gemerkt, dass hier etwas Magisches passiert, dass die Musik Grenzen überwindet. Auch wenn sich die Interpreten nicht umarmen dürfen, das gesungene Duett macht die Abwesenheit der Berührung wieder wett. Berührt waren dagegen viele Zuschauer im Publikum. Die Madrider Oper ist zurück mit einer wunderbaren Inszenierung. Stehende Ovationen für La Traviata.
Marc Ducke, Sie waren, wie gehört, bei der ersten Vorstellung dabei. Da muss man wirklich sagen, das klingt nach Gänsehaut. Konnten Sie das also wirklich genießen, trotz der Einschränkung?
Ja, auf jeden Fall. Ich konnte es genießen. Es war ein ganz besonderer Moment, dieser Abend. Das hat man vielen Gästen auch angemerkt. Und es war so ein Aufbäumen von Madrid. So muss man das sagen.
Also das heißt auch, das Publikum ist mitgegangen mit dieser Botschaft, die auch einfach, wie wir eben gerade gehört haben, das Opernhaus gesendet hat.
Genau, also im Sinne von, wir sind wieder da, wir wagen es, trotz aller Schwierigkeiten, jetzt wieder Musik zu machen und wir kommen wieder zusammen an einem Ort und überwinden so ein bisschen diese soziale Isolation, auch wenn der Platz neben mir frei bleiben muss in den Rängen. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment.
Sie haben das vorhin schon geschildert, so wie man eben Spanien kennt im Sommer. Die Straßen sind voll. Natürlich ist man in engen Bars zusammen. Es wird gemeinsam gegessen und gefeiert. Sicher noch mal lauter und intensiver als in manchen anderen Ländern. Was ist davon geblieben in den letzten Wochen? Restaurantbesuch, Tapas in der Bar? Oder was davon kommt langsam wieder?
Es kommt langsam wieder. Die Menschen sitzen wieder auf den Terrassen vor allen Dingen, auch teilweise in den Restaurants drin, in den Innenbereichen, die natürlich in Spanien jetzt in dieser Hitze auch immer schön geöffnet sind. Da gibt es immer eine frische Luft, dann fühlt man sich auch einigermaßen sicher da. Viele Menschen haben auch nach wie vor Angst. Ich sehe sehr viele Menschen, die Maske tragen, auch wenn man sie eigentlich vielleicht nicht unbedingt tragen müsste, wenn sie beispielsweise auf dem Fahrrad unterwegs sind oder allein im Wald. Da ist dieser Schock über diese Epidemie und dieses Trauma wirklich spürbar, dass Menschen sagen, ich habe Angst. Ich kenne Menschen, die trauen sich nach wie vor noch nicht richtig vor die eigene Haustür. Und alle hoffen natürlich, dass diese Sommermonate jetzt tatsächlich eine Entspannung bringen und dass wir vielleicht auch um eine zweite Welle rumkommen, wenngleich wir auch jetzt schon wieder 120 aktive Herde haben in Spanien des Coronavirus, die meistens nicht groß sind und sich auf ein familiäres Umfeld beschränken. Aber das Virus ist da und das muss man sich halt immer wieder vergegenwärtigen.
Sie konnten ja in der Zeit auch nur im Homeoffice arbeiten oder wie haben Sie das gemacht in der Zeit des harten Lockdowns?
Genau, also ich habe eigentlich auch fast nur von zu Hause aus gearbeitet. Ich als Journalist durfte auch mal auf die Straße zum Arbeiten, also um Menschen zu interviewen, um was zu sehen. Und ich hatte irgendwann auch nach ein paar Tagen wirklich das dringende Bedürfnis, mal zu sehen, wie ist jetzt eigentlich diese Stadt, diese quirlige Stadt. Spanien ist ein Land, das funktioniert nicht auf soziale Distanz. Das ist ein Land, da rückt man zusammen, da ist man eng, hat Spaß miteinander und das auch laut und bis in die Morgenstunden hinein. Und dafür steht Madrid, für dieses Lebendige. Und dann Madrid zu sehen, komplett ausgestorben, die Puerta del Sol, da ist ein einziger einsamer Polizist, Gran Via, all diese belebten Straßen ohne Autos, ohne Menschen, das war gespenstisch. Es hatte wirklich es hatte was Surreales geradezu und ich war dann wirklich sehr froh, als dann so die ersten Lockerungen kamen und als ich mich das erste Mal wieder aufs Fahrrad setzen durfte, beispielsweise um in die Stadt zu fahren, sich dann den warmen Abendwind um die Nase blasen zu lassen. Also ehrlich gesagt, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen.
Ist es denn jetzt wieder ein Gefühl von Normalität oder eher einer neuen Normalität, auch als Journalist unterwegs zu sein in Spanien?
Es ist schon wieder sehr viel normal. Und man muss sagen, Madrid kommt wieder. Wenn man auf den Straßen ist, merkt man eigentlich nicht mehr viel davon, dass nach wie vor so viele Einschränkungen gelten. Die Straßen sind wieder voll, der Verkehr ist wieder so laut wie zuvor, fast zumindest. Die Luft wird wieder genauso herrlich schlecht wie vorher. Und diese Vogelstimmen, die man die ganze Zeit gehört hat in den Straßen, die sind schon wieder übertönt. Die Sterne erkennt man abends auch nicht mehr am Himmel. Also es wird schon wieder anders.
Hat alles seine zwei Seiten.
Genau, es hat alles seine zwei Seiten, aber es tut auch ganz gut zu sehen, wie die Stadt wieder zum Leben erweckt. Und wir hoffen natürlich alle, dass es auch so bleibt.
Das heißt, das sind Ihre Perspektiven für den spanischen Sommer. Sie haben ja eben schon gesagt, ja, da gibt es durchaus wieder neue Hotspots in Spanien. Aber in der Hoffnung und auf eine neue Normalität liegt doch die Kraft.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die neue Normalität jetzt schrittweise Einzug halten wird. Es ist alles eben noch eine wackelige Kiste, muss man ganz klar sagen. Wir sind alle sehr gespannt, ob Mallorca, ob die Balearen zum Beispiel den Sommer ohne ein größeres Wiederaufflammen der Infektionen überstehen werden. Wenn das der Fall ist, ist das gut. Wenn das nicht der Fall ist, wäre es nochmal eine ziemliche Katastrophe, denn da müsste die Wirtschaft lokal unter Umständen wieder komplett runtergefahren werden. Und das würde die Insel furchtbar hart treffen. Insofern ist es wirklich auch die Verantwortung von allen, auch von uns Touristen jetzt, dafür zu sorgen, dass es sicher bleibt und dass Spanien doch noch einigermaßen mit einem blauen Auge über dieses Jahr kommt.
Marc Dugge, ARD Spanien-Korrespondent, ganz herzlichen Dank für diese spanische Stunde in unserer HR2 der Tag Weltreise.